Gerade weil es mehr KI gibt, mehr Technologie, müssen wir eben das stärken, was uns Menschen ausmacht.
Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit und wir alle arbeiten sehr, sehr viel. Von daher, finde ich, müsste das eigentlich viel stärker in den Fokus gerückt werden. Wirklich zu inspirieren, für Neues zu begeistern, für Veränderungen zu begeistern, für eine Welt, die wir selber noch nicht kennen eigentlich, weil sie unsicher ist. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Paradox, ne? Dieses für eine unsichere Welt zu begeistern. Ich glaube, Führungskräfte sollten sich fragen, nach jeder Begegnung mit dem Team, habe ich jetzt eigentlich meinem Team mehr Energie gegeben oder habe ich denen Energie gezogen?
Kann man rumlaufen und sagen so, hey Leute, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ja, ich bin auch eigentlich am Anschlag. I don't know what to do. Also wo ist der Balance zwischen Sicherheit und ich bin der Captain?
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast, powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd.
Und heute haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns. Und zwar ist die liebe Laura da. Ich werde ein bisschen was erzählen über Laura, aber sie ist vor allem auch eine gute Freundin von mir. Und Thoran kennt sie auch schon lange, da hat er schon eine Story angeteasert. Ich bin sehr gespannt. Laura ist HR-Expertin, sie ist Leadership-Coach, Beirätin, Speakerin, Hochschulrätin auch noch und ganz neu auch noch Buchautorin. Viele kennen sie auch von LinkedIn, da ist sie Top Voice, spricht für New Work, für New Leadership. Da werden wir auch ganz, ganz viel dann noch eintauchen. Sie war auch ganz, ganz lange bei Rewe, hat da die Personalentwicklung für, Achtung, 18.000 Mitarbeitende geleitet und ja, ist eine ganz wertvolle Stimme rund um die genannten Themen. Sie sagt auch, gerade weil es mehr KI gibt, mehr Technologie, müssen wir eben das stärken, was uns Menschen ausmacht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und deswegen sage ich aber jetzt ganz zuallererst herzlich willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, liebe Laura.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, heute hier zu sein und mit euch zu sprechen.
Also, was ich jetzt sofort mal fragen muss, weil diese Geschichte kenne ich ja noch gar nicht. Ich dachte immer, Laura, wir kannten uns als Erstes. Ja, und Anne und ich, und irgendwann habt ihr mir ja so ein Selfie geschickt, wo ihr beide irgendwie irgendwo am Rhein sitzt und irgendwie auch, glaube ich, beide schwanger wart oder sowas, was ich einfach super, super crazy fand.
Nee, da bringst du was durcheinander, schwanger.
Genau, also unsere Töchter sind nicht ganz gleich alt, aber genau, können wir gerne aufklären. Du willst wissen, woher wir uns kennen und wer natürlich, Thoran will sich ja immer battlen, wer kennt Laura länger? Genau. Also Laura und ich kennen uns noch gar nicht so ewig, wie wir manchmal selber denken. Wir kennen uns tatsächlich aus von knapp, ja, ich würde sagen, dieses Jahr wird es 4 Jahre und haben uns bei einem Event gesagt, im Rahmen der Bits and Pretzels kennengelernt.
Grüße an Laura Lewandowski. Danke, Laura.
Laura Lewandowski auf einem Event, genau.
Ja.
Dank geht raus an Laura und haben uns da kennengelernt, waren da in so einer kleinen irgendwie Side-Event zusammen, haben uns auch ausgetauscht, haben eine Kakaozeremonie, glaube ich, auch zusammen gemacht an dem Tag.
Ja.
Also, das war ein ganz witziges Event.
Wir hatten nachher so eine Gruppenarbeit, da erinnerst du dich noch dran, ne? Ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging, aber es war so lustig, weil ich habe gedacht, die Stimme kenne ich irgendwoher. Und ich habe ja damals, du hattest ja damals auch einen Podcast, also mit Hello Insight. Und den habe ich geliebt, den Podcast. Und das war so cool. Ach, also für mich war das echt so ein bisschen damals so ein Fangirl-Moment. Bin ich ja immer noch. Aber da erinnere ich mich noch gut dran, dass ich dachte, ach, wie cool. Ich lerne die Anne kennen. Ja.
Stimmt, das war echt ganz schön. Und dann haben wir gemerkt, dass wir in Köln und Düsseldorf sind und total nah in NRW dann zusammen. Und ja, so haben wir uns dann ganz viel dann gesehen in den letzten 4 Jahren. Ja, ja. Aber Thoran, jetzt bitte, was hast du zu berichten? Ihr kennt euch bestimmt viel länger.
Okay, aber das wird jetzt eine knappe Geschichte, ein knappes Höschen, ne? Weil wir kommen auch ungefähr auf 4 Jahre, Laura und ich.
Ja.
Mhm. Weil ich kann nämlich genau das Datum sagen, 2022 habe ich Laura das
Welcher
erste
Monat?
Mal getroffen. Sommerzeit herum.
Ja, dann hast du gewonnen, bei uns war im September.
Wie immer, Leute, wie immer.
Winner, winner.
Weil wir tatsächlich beide nominiert waren damals als kleine Pupsi-Pupsis.
Voll.
Für den Role Model of the Year Award der Startup-Teams. Wir waren beide in der Kategorie Manager und Managerin, glaube ich, nominiert.
Ja, es war lustig, weil wir kennen ja auch alle Tina Müller und mit der war ich ja nominiert in meiner Kategorie. Und die hat sich ja nachher, und die habe ich ja, ich habe mich ja gegen sie durchgesetzt, gegen Tina Müller. Aber ich habe damals auch, genau, du sagst es, Toren, weil wir waren da noch ja wenig bekannt und ich habe da aber ganz viel Werbung gemacht. Also ich habe all meinen Freunden geschrieben, bitte votet für mich und so. Und Tina, für die ist es irgendwie einfach so ein Award neben vielen gewesen und die hat es einfach mal so laufen lassen. Dann hat sie sich nachgefragt, oh, wer hat mich denn da irgendwie aus dem Rennen gehauen? Also es war ganz lustig.
Das war total lustig, weil das war ja ein bisschen so unser Wettbewerbsvorteil, ne? Also man muss sich das so vorstellen, es gibt so eine Jury, die vorkuratiert, wer auf die Shortliste kommt. Da sind auch richtig krasse Leute dabei, so Anahita Thoms und so, die mitwählen, ja, Partner von wirklich großen Kanzleien, Beratungen.
Familienunternehmer, Startup-Gründer, Daniel Kraus und so, ja.
Eigentlich das Who is Who. Aber das eine ist quasi die Shortlist, das andere ist ein Public Voting.
Genau.
Ja, das heißt, du musstest quasi von allen Menschen auch wirklich gewotet werden, wer am Ende es bekommt. Ich war in meiner Kategorie gegen Oliver Blume, der, glaube ich, hoffentlich ungefähr wahrscheinlich noch Vorstandsvorsitzender von Volkswagen ist, damals CEO von Porsche. Und der andere in meiner Kategorie war der Höttgens, ne, der CEO der
krass.
Telekom.
Einfach mal die CEOs dieses Landes, ja.
Und du warst gegen Tina Müller und die waren sich zu fein, Shoutouts auf die Community zu machen, dann gewotet für mich, weil du sagst ja nicht, hey, ich will Laura und Thorn besiegen. Und wir haben so richtig Gas gegeben, ne? Wir haben so auf LinkedIn und Instagram, bitte votet für uns, und dann haben wir gewonnen. Ja.
Voll, Thorn, das war richtig cool. Mit Dina noch, dieses Foto, das war ja auch cool, ne? Mit Dina Reit. Also, das war schon richtig cool. Und mit Tina, das war tatsächlich auch der Aufhänger. Anne, wir treffen uns ja auch regelmäßig mit Tina. Und da kenne ich sie auch. Also das war schon irgendwie
Also 22.
Ganz, man muss sie erst einmal beeindrucken.
Ganz entscheidendes Jahr.
Voll, 2022. Für uns alle. Also wie schön.
Genau.
Ja, und dann habt ihr euch irgendwann kennengelernt. Und Anne, du hast mir dann von Toren erzählt. Ich hab gesagt, ja, Toren kenne ich doch. Dann waren wir noch bei Top 40, aber vor die Toren, ne? Ja, also irgendwie ist es ist halt so eine kleine Welt auch irgendwo, ne?
Ja. Ich hoffe, die Leute hören noch zu, weil die denken, was ist eigentlich mit denen los?
Okay, aber, let's da, jetzt go. Medias res.
Ja.
Bisschen Name-Dropping und jetzt los.
Ja,
genau. Seriös. Okay. Bevor wir gleich jetzt einmal wirklich in den Deep Dive gehen und seriös werden, gibt's wie immer quasi einmal, ne, einen Shoutout an unseren Supporter Longevity Germany in der Cat-By-Sektion. Und wie immer fragen wir Maurice und Christian, was gibt es diese Woche Neues in Longevity Deutschland? Ne, welche Events stehen an, welche Happenings, was muss man wissen? Und genau, wir hören mal zu.
Cat-By.
Hallo zusammen, hier ist Maurice von Longevity Germany. Passend zum heutigen Thema Healthy Work, Healthy Family, mal eine Frage. Was steuert eigentlich eure Energie, euren Schlaf und ganz besonders wichtig, eure Stimmung? Kurzer Spoiler, es sind eure Hormone. Und dafür bringen wir am 6. Mai Femna und Adon Health zum ersten Mal zusammen auf eine Bühne in München. Femna macht Hormondiagnostik für Frauen und Adon Health dasselbe für Männer. Und beide werden erklären, was eure Werte euch wirklich sagen und was ihr konkret tun könnt. Also, wer da gerne mal reinschauen will, das Event ist kostenlos. Alle Infos auf longevity-germany.com. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Sprechstunde.
Bevor wir jetzt in den Deep Dive gehen, und was mich natürlich auch interessiert, ist, dass wir einmal den großen Bogen spannen, um zu verstehen, weil das ist ja auch ein Gesundheits- und Longevity-Podcast, inwieweit eben das Thema Arbeit auch darin eine Rolle spielt. Ich glaube, viel, was wir im Longevity-Bereich sehen, ist immer so ein bisschen isoliert, ne? Quasi Longevity, gesund sein und das gute Leben machst du quasi nach der Arbeitszeit. Aber wenn man überlegt, wie viel man arbeitet, wie viele Stunden da eigentlich auch pro Woche draufgehen, ist natürlich extrem wichtig, auch mal zu beleuchten, wie das eigentlich ein integrativer Bestandteil von Longevity und Gesundheit sein kann. Deswegen ist ja auch so das Thema für heute Healthy Work, Healthy Family and a Healthy Life, also quasi wie wir ein nachhaltiges Leben bauen, was darin passiert. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, du als Arbeitsmarktexpertin, Ja, steigt direkt relativ steil an. Was beobachtest du gerade, wenn man sich das anguckt, wenn man weiß, wie viel man eigentlich arbeitet? Weil ich habe auch so ein bisschen Vibes, ich bekomme, vielleicht siehst du das ein bisschen anders. Siehst du eher Erschöpfung, ja, was gerade ist? Siehst du, was so bei mir gerade das Thema ist, so ein bisschen so Durchhaltevermögen? Oder siehst du, was auch schön wäre, Aufbruch? Was ist so gerade, ne, so der Vibe, das Sentiment, was wir im Arbeitsmarkt sehen?
Ja, also erstmal, Tom, ich finde es total richtig, das Thema jetzt auch also in Verbindung zu bringen, ne? Longevity und Arbeit, weil irgendwie, ich sag immer, Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit und wir alle arbeiten sehr, sehr viel. Von daher finde ich, müsste das eigentlich viel stärker in den Fokus gerückt werden. Und ja, was beobachte ich mal so ganz grob? Also was wir gerade sehen, ist irgendwie schon so eine Ambivalenz am Arbeitsmarkt. Also wir stecken ja in einer wirtschaftlichen Krise seit ein paar Jahren in einer Rezession in Deutschland. Und das merken natürlich auch die Arbeitnehmer. Ne? Also auf der einen Seite werden neue Menschen gesucht für tatsächlich oft für neue Bereiche. Ne? Das ganze Thema KI schafft natürlich neue Arbeitsstellen, aber auf der anderen Seite werden auch viele Menschen entlassen. So, und das spüren natürlich die Arbeitnehmer. Ne? Also es wird für viele ist es gerade sehr, sehr schwer, einen Job zu finden. Ich kenne auch viele Menschen, die gerade keinen Job haben, die entlassen werden. So, und das erzeugt natürlich eine Unsicherheit für Arbeitnehmer, auch getrieben durch die KI-Entwicklung, die wir haben, ne? Dass immer mehr Jobs auch, das sehen wir schon in einigen Unternehmen auch, ersetzt werden durch KI. Und viele fragen sich eben, welche Rolle habe ich in Zukunft eigentlich noch, wenn KI doch eigentlich immer mehr machen kann von dem, was ich heute tue. Von daher sehe ich schon, dass viele Menschen unsicher sind auf der einen Seite, aber auch erschöpft, weil es so viel ist, weil es immer mehr wird. Ich meine, wir müssen ja auch berücksichtigen, das ganze Thema geopolitisch, die Krisen, die Kriege, das spielt ja auch alles rein. Also von daher würde ich schon sagen, dass viele ja eher auch negativ gestimmt sind. Also ich sehe wenig gerade so Aufbruch und hey, wir gehen jetzt voran in diesem Land und schaffen das und so. Also wenig Optimismus, leider. Das muss sich ändern aus meiner Sicht. Ist natürlich auch ein politisches Thema. Sondern eher Erschöpfung. Wir sehen das auch an Burnout-Quoten, ne? Die ja immer irgendwie innerhalb von 10 Jahren haben sich die Burnout-Quoten verdoppelt. Und auch jetzt die neue Gallup-Studie, das ist auch sehr spannend. Führung, und da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, ist halt der Schlüssel für vieles. Mhm. Und viele Menschen sind auch unzufrieden mit der Führungskraft.
Gut, dass du dazu ein Buch geschrieben hast.
Ja, total, genau.
Bevor wir darauf eingehen, weil es total spannend ist, würde ich vielleicht auch nochmal eine Sache verstehen wollen. Und das ist vielleicht eine banale Frage, aber irgendwie das, was ich gerade richtig krass so spüre, ist, dass viele Leute sagen, hey Thorn, es ist jetzt, Stand heute 31. März, ja, vielleicht April, und ich bin schon komplett platt. Ja, ich habe das Gefühl, so, ich brauche jetzt schon eigentlich schon wieder Urlaub, obwohl wir ja quasi aus den großen Weihnachtsferien kamen, haben die ersten Leute im Februar schon gesagt, so der Start in das Jahr war so heftig und so hart und ich kann schon eigentlich nicht mehr. Woran liegt das? Hat sich die Arbeitswelt irgendwie so verändert, dass die Leute irgendwie jetzt schon sich nach dem nächsten Urlaub halt sehnen und schon nicht mehr können? Oder was ist eigentlich quasi systemisch gerade los?
Ja, ich glaube, das ist der richtige Punkt. Ne? Das ist auf der einen Seite wirklich diese vielen Krisen. Wenn wir Nachrichten einschalten, das sind irgendwie immer auch nur negative Themen. Das zieht uns natürlich irgendwie auch runter. Dann natürlich auch die, was ich gerade gesagt habe, die eigene Unsicherheit. Ne? Also wie verändert sich auch mein Job? Ich muss eine Familie ernähren und so weiter. Diese Themen spielen eine Rolle. Und ich glaube, deswegen ist es schon richtig, was du auch sagst. Ich glaube, wir brauchen einfach vollkommen neue Wege, neue Arbeitsweisen, eben auch neue Führungsweisen. Longevity ist ein wichtiges Thema. Wie bleiben wir eigentlich lange gesund in dieser Welt, die immer schnelllebiger ist, die immer digitaler wird, wo wir irgendwie jeden Tag gefühlt 100 neue Projekte angehen könnten. Ja. Und dann die Frage, worauf konzentrieren wir uns denn jetzt? Das ist ja so schwer. Ich merke das auch an mir selber. Wir sind immer erreichbar überall mit unseren Smartphones. Das ist einfach schwierig für viele Menschen. Und ich glaube, wenn sich die Welt um uns so radikal verändert, wie sie es gerade tut, brauchen wir einfach neue Antworten und neue Strategien. Und das haben wir alle nie wirklich gelernt. So, und ich glaube, das ist das Thema. Wir müssen grundsätzlich neu die Dinge angehen. Zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel Resilienz. Sagen wir alle, es ist die Kernkompetenz für uns alle. Nicht nur für Führungskräfte, für uns alle. Aber wo lernen wir das denn? In der Schule lernen wir das nicht, in den Unternehmen, da gibt's vielleicht mal ein Training, aber so richtig auch nicht. Und jetzt sollen wir auf einmal klarkommen in dieser Welt. Das schaffen halt die wenigsten und ich kann das verstehen.
Wir lernen ja nicht mal Erholung. Ne? Also du lernst total. Ja eigentlich eher so 8 Stunden wie so eine Henne, so eine Batteriehenne, ja, eigentlich nonstop halt irgendwie präsent da zu sein. Aber wenn die Leute eigentlich jetzt schon sagen, am 31. März, wo wir gerade die Folge aufnehmen, ich kann schon nicht mehr, dann ist die Frage, wie willst du denn 30 Jahre noch überleben in diesem Job?
Ja, total. Ne? Es also, wird nicht, definitiv wird es nicht so funktionieren, wie wir es bisher gemacht haben. Es funktioniert nicht. Wir brauchen neue Antworten darauf. Auf allen Ebenen.
Ja.
Und das ist ja ein bisschen auch, was wir häufig sehen, warum, oder wir haben uns ja selbst oft gefragt, warum jetzt Longevity, Zuwendung zum Körper so ein großes Thema ist. Dass das auch was ist, wo wir irgendwie das Gefühl haben von Selbstwirksamkeit, Kontrolle. Ich kenne das auch von Unternehmen, ne, wenn wir da Vorträge halten, dass wir Practice What You Preach auch empfehlen. Ne? Das heißt, die Führungskräfte müssen irgendwie diese Longevity- und Lifestyle-Faktoren auch leben und auch ernst meinen. Und dann sind wir halt immer wieder beim Menschen und beim Individuum. Und ich finde, das passt auch sehr gut, ne? Dein Buch, ich halte es auch mal in die Kamera für alle, die es quasi, du siehst auch schon mit ein paar Markern versehen. Es gibt einige Fragen und Zitate, cool, die ich eigentlich super gerne noch besprechen möchte. Weil dein Buch heißt New Leadership, Menschen inspirieren, entwickeln und zum Erfolg führen. Also, dass überhaupt das Wort Inspiration da Platz findet in Leadership. Super, super spannend. Deswegen erklär uns doch nochmal, warum dieses Buch? Was ist denn New Leadership jetzt genau?
Also es ist schon eine persönliche Motivation. Ne? Also ich schreibe das auch im Buch am Anfang, dass ich immer gedacht habe und es mir auch gesagt wurde, Laura, irgendwie du bist zu nett. Also wenn du irgendwie weit kommen willst, ne, wir sehen ja, du hast Ambitionen, du studierst irgendwie nebenbei und so, dann ja, dann darfst du nicht so nett sein. Und das habe ich tatsächlich aus mehreren Ecken gesagt bekommen, ne? Also von Führungskräften, aber von Kolleginnen, von Freunden. Und das war irgendwie immer so mein Bild. Und parallel habe ich eben auch Führungskräfte in meinem Umfeld so wahrgenommen, dass sie wenig nahbar waren, wenig empathisch. So, und ich habe gedacht, irgendwie, so wie ich bin, kann ich, ne, ich hatte irgendwie Ambitionen, aber da werde ich keine Führungskraft sein können. Das habe ich lange geglaubt und dann, und das beschreibe ich auch alles näher im Buch, aber dann hatte ich eine Führungskraft damals, die irgendwie sich damit beschäftigt hat und gesehen hat, dass sich da gerade sehr viel verändert in der Welt und dass wir eine andere Form von Führung brauchen und auch ein anderes Profil an Führungskräften. Und die die an mich geglaubt hat und die da mutig genug war und mich dann in diese Position befördert hat, eben als Leitung der Personalentwicklung. Und ich habe mir da viele Gedanken über Führung gemacht und viele Bücher gelesen und so und habe so gedacht, okay, wie will ich eigentlich sein? Und dann habe ich irgendwie entschieden, dass ich auch vieles einfach intuitiv machen möchte und mich nicht verstellen möchte, sondern eben versuchen möchte, authentisch zu sein. Ich hätte es, glaube ich, anders gar nicht machen können. Und habe dann eben gemerkt, und das war eigentlich der entscheidende Punkt, dass, wenn ich anders führe, Anna, du sagtest gerade, Inspiration, gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, bestimmt. Ich glaube, das ist heute eine wichtige Führungskompetenz. Ja, vor heute sagen vielleicht einige, ja, sehe ich ein. Viele sagen noch, wieso Inspiration? Ist doch, was ist das denn für eine Führungskompetenz? Ist doch völlig unwichtig. So, und ich glaube, das ist eben heute entscheidend. Und ich habe festgestellt, dass wenn wir das ganz anders angehen, das Thema Führung, viel erfolgreicher sogar sind. Dass es nicht nur auch funktioniert, sondern dass es viel erfolgreicher funktioniert, als wie ich Führung damals erlebt habe. Und das war eben eigentlich der Anlass für mich zu sagen, okay, ich muss darüber ein Buch schreiben, ich muss dieses Wissen und diese Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe, in die Welt hinaustragen, dass wir nämlich, wenn wir den Menschen in den Fokus stellen, dass wir viel motiviertere Menschen haben, dass wir Menschen haben, die die Energie haben, die Lust haben, einen guten Job zu machen im Team, ne, in der, also damit will ich eben auch zeigen, dass wir ein neues Narrativ brauchen, dass Leistung ja auch Spaß machen kann, wenn wir eben coole Leute haben und eine gute Führungskraft. Und ich sehe da wirklich einen großen Hebel auch. Ich hatte gerade die wirtschaftliche Lage angesprochen, für diese wirtschaftliche Herausforderung, die wir haben, weil ich glaube, Führung ist der Schlüssel dafür. Ja, und vielleicht da nochmal ein bisschen noch persönlicher. Ich habe das Buch ja tatsächlich meiner kleinen Tochter gewidmet. Und das war schon auch, worüber ich mir viele Gedanken mache, dass ich eben möchte, dass sie in der Arbeitswelt aufwächst, in der Menschlichkeit zählt, in der sie nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen muss, weil da irgendwie eine blöde Führungskraft ist oder wie auch immer. Und ich finde, auch aus der Perspektive muss sich was ändern.
Und auch spannend, wenn du sagst, Authentizität war der einzige Weg für dich zu führen. Wir wissen ja selber, wenn wir uns authentisch fühlen, wenn wir sein dürfen, geht vielleicht auch gar nicht so viel Energie verloren. Ne? Und ich habe so das Gefühl, oft nehmen wir so Rollen ein, werden in irgendwelche Schubladen drückt. Und dann geht auch ganz viel von dem, was wir eigentlich bräuchten. Thoran hat es angesprochen, Erschöpfung ist überall. Vielleicht erschöpft es auch immer bei der Arbeit, wer anders sein zu müssen oder Angst haben zu müssen oder Emotionen, ja, irgendwelche negativen Gefühle, total, Affekte da zu haben.
Total, und das beschreibe ich auch im Buch, weil es hat natürlich wie immer auch Grenzen und es ist immer ein Balanceakt, ne? Also dieses Thema greife ich auf, weil ich das genauso sehe wie du, und gleichzeitig müssen wir als Führungskraft gerade, wir haben gerade darüber gesprochen, wie viele Menschen auch sich unsicher fühlen und Orientierung suchen, mehr Klarheit in dieser schnelllebigen Welt, was ja kaum möglich ist, gefühlt. Deswegen ist es natürlich auch ein Balanceakt, und ich sag immer, authentisch zu sein in der Rolle. Ne, also wir müssen uns nicht verstellen, aber natürlich habe ich auch als Führungskraft, ne, auch eine bestimmte Rolle und muss natürlich auch irgendwie versuchen, auch Druck vielleicht abzufedern. Ne, auch versuchen, wie kann ich Sicherheit in der Veränderung geben? Und das ist genau, total. Es ist keine leichte Aufgabe. Führungskraft zu sein heute ist keine leichte Aufgabe.
Und kannst du mal konkreter noch sagen, du hast ja ganz viele Hacks in dem Buch, die wollen wir auch noch mal ein paar rauspicken. Aber was würdest du sagen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und die Welt, die du gerade so umrissen hast und Thoran auch, was sind so drei Kompetenzen, die eine Führungskraft der Zukunft wirklich braucht, die wirklich entscheidend ist, deiner Meinung nach?
Also auch da wieder, es gibt sicherlich viele Kompetenzen, die wichtig sind. Und natürlich ist es auch immer individuell, muss man sich das natürlich anschauen. Aber was ich glaube, was wirklich neu ist, ist eben dieses Thema, wir haben es gerade schon mal angesprochen, wirklich als Führungskraft zu inspirieren. Und ich glaube wirklich, zu inspirieren, für Neues zu begeistern, für Veränderung zu begeistern, für eine Welt, die wir selber noch nicht kennen eigentlich, weil sie unsicher ist. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Paradox, ne? Dieses für eine unsichere Welt zu begeistern. Das ist ja irgendwie, wir sind so Gewohnheitstiere, sagen wir immer, wir Menschen. Und das ist eigentlich schon ein Widerspruch. Und das ist echt eine große Herausforderung. Aber das zu schaffen, ist, glaube ich, relevant heute. Und dafür muss ich natürlich als Führungskraft mich selber auch inspirieren und motivieren, um das eben weiterzugeben. Ich finde auch, damit zusammenhängt, ist so dieses Thema Energie zu geben. Also ich beschreibe da auch im Buch eine Situation. Ich glaube, Führungskräfte sollten sich fragen, nach jeder Begegnung mit dem Team, habe ich jetzt eigentlich meinem Team mehr Energie gegeben oder habe ich den Energie gezogen? Und ich bekomme ganz oft mit in meinem Umfeld, dass Leute irgendwie teilweise Angst haben vor einem Gespräch mit einer Führungskraft oder demotiviert da rausgehen. Aber das kann doch nicht sein. Also eine Führungskraft muss doch mehr Energie geben, dass die Leute Lust haben, einen guten Job zu machen. Wir brauchen ja die Menschen, die jetzt Bock auf Leistung haben, Bock auf Arbeit, weil die Herausforderungen sind groß. Und da muss es doch als Führungskraft eigentlich die wichtigste Aufgabe sein, den Leuten Energie zu geben und nicht zu ziehen, wie es ja gerade oft der Fall ist. Und ich beschreibe auch einen, und dafür stehe ich natürlich auch, dieses sich wirklich, wir haben es gerade gesagt, authentisch zu zeigen, menschlich zu zeigen, auch mal verletzlich zu zeigen. Weil ich glaube, das Allerwichtigste in Zukunft ist wirklich, Vertrauen aufzubauen zum Team. Das wird immer wichtiger, und das schaffen wir, indem wir uns menschlich zeigen, auch mal verletzlich zeigen, auch mal Vorbild dafür sind, auch zum Fehler zu stehen. So, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich selber mal auch mal Dinge eingesteht, auch mal sagt, wo man was falsch gemacht hat, wo man falsch lag, dann sind die Menschen auch offener, dir genau das auch zu sagen, auch offener zu sein. Genau, also das sind mal so ein paar Dinge, da können wir jetzt sicherlich noch weiter ausholen, aber wir haben gerade das Thema Resilienz, natürlich ist das heute auch wichtig, genau.
Witzig, weil von meinen Posts sind drei ungefähr zu Verletzlichkeit, du hast ja das immer mit Prinzipien und mit Hacks aufgebaut, und vielleicht picken wir nachher nochmal zum Abschluss zwei, drei deiner Lieblingshacks raus, aber Thoran hatte auch noch eine Ergänzung, die, glaube ich, ganz wichtig ist.
Ich hätte eine Frage, ehrlicherweise, weil ich finde, es sind ja zwei Ebenen, die wir uns gerade angucken. Das eine ist, wie gebe ich Energie zu meinen MitarbeiterInnen?
Ja.
Ne? Also quasi, ne, mein Team. Aber wie beschütze ich mich auch selber als Führungskraft? Voll. Ne, weil ich stehe ja auch in einer extrem hohen Verantwortung. Ich habe das jetzt auch viele Jahre gemacht. Und was mich jetzt bewegt, ist die Frage, authentisch zu sein. Wer heute authentisch ist, muss ja eigentlich kontinuierlich zugeben, dass er maßlos überfordert ist.
Ja.
Man ist mit den Multikrisen überfordert, man ist mit den Emotionen der Mitarbeiterinnen auch überfordert. Viele Leute sind auch, da bin ich auch relativ straight, auch nicht gewohnt an diese, in Anführungsstrichen, Gen-Z-Haltung, ne, die dann quasi auch, ne, mal polemisierend, sagt immer, ich spreche Wörter falsch aus, polemisierend, ne, so, halt im Raum halt steht. Aber ich muss auch sagen, ne, ein bisschen so hat man schon das Gefühl, so, wie finde ich die richtige Sprache zu denen? Was wollen die jetzt eigentlich genau von mir? Ne?
Ja.
Es ist wirklich auch für Führungskräfte extrem schwierig. Kann man rumlaufen und sagen so, hey Leute, ich weiß auch nicht, wie es geht. Ja, ich bin auch eigentlich am Anschlag. I don't know what to do. Also wo ist der Balance zwischen Sicherheit?
Voll toll.
Ich bin der Captain. Ja. Weil als Eltern lernen wir ja auch, wir sind ja auch alle jetzt, ne, auch Papas und Mamas.
Ja.
Starke Führung ist so, dass man den Kindern gibt so, hey, ich habe das unter Kontrolle. Aber ich habe nichts unter Kontrolle. Wie geht das?
Ich glaube, Tuan, das ist genau dieser Balanceakt, den wir irgendwie überall sehen heute und was gar nicht so leicht ist als Führungskraft, da eben den richtigen Weg zu finden. Also das nehme ich genauso wahr und ich glaube in Bezug, deswegen habe ich das gerade nochmal so betont, ich glaube, es ist wichtig, authentisch in der Rolle zu sein und es gibt auf jeden Fall Grenzen und ich finde, zu dem, was du sagst, also ich glaube, was die Voraussetzung ist, das beschreibe ich auch im Buch für New Leadership, ist erstmal das Thema Selbstkenntnis, auch Selbstführung und auch Selbstfürsorge. Da geht es ja bei euch auch sehr stark drum. Ich glaube, das ist die Voraussetzung für alles. Und ich kenne die wenigsten immer mehr, aber es ist trotzdem noch nicht gang und gäbe, dass, wenn es Führungskräfteentwicklungsprogramme gibt, dass eben genau da angefangen wird bei einem selber. Ne? Weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, was sind eigentlich meine Stärken, wofür will ich mich eigentlich einsetzen, was sind meine Glaubenssätze. Ich glaube, das ist erstmal die Voraussetzung dafür. Und dann, Thorn, ich glaube, das ist echt ein schmaler Grat zwischen, als Führungskraft ist es meine Aufgabe, irgendwie Orientierung und Klarheit zu geben, aber ich glaube schon, dass man auch sagen darf, hey, es verändert sich gerade so viel, auch ich fühle mich manchmal überfordert, aber ich glaube daran und ich weiß daran, wir als Team, wenn wir zusammenhalten und uns vertrauen, auch mit der Expertise, die wir haben, werden wir das zusammen rocken und werden wir gute Lösungen finden. Das heißt nicht, dass immer alles richtig sein muss, dass immer alles gut gehen muss. Das heißt auch, dass ich mal vielleicht auch mal einen Tag habe, wo ich irgendwie unsicherer bin oder so. Ich glaube, das darf man heute genauso sagen und ich glaube, das ist eigentlich auch die Aufgabe. Weil sonst würden wir, wie du sagst, Tuan, das ist schon richtig. Wenn jemand sagt, ich kenne den Weg, ich weiß, wo wir in 5 Jahren stehen und wie es dahin geht. Das ist unglaubwürdig. Das ist heute nicht mehr so.
Und ich finde das auch so schön bei dir in dem Buch. Du hast ja diese 11 Prinzipien und eins ist ja, dieses verwandle Verletzlichkeit in deine Superkraft. Und dann könnte man sich denken, ja, total schön, nur wie mache ich das jetzt? Und dann hast du aber nochmal 50 Hacks zu diesen Prinzipien, um es wirklich so hands-on zu machen. Könntest du mal 2, 3 Beispiele bringen, was so Hacks sind, zum Beispiel im Kontext jetzt Verletzlichkeit? Das habe ich mir irgendwie auch so rausgepickt, weil ich finde, das ist erstmal im Kontext von Führung das, huch, das darf ich das überhaupt? Aber wie du genau das meinst, wird, glaube ich, in den Hacks sehr deutlich. Und auch sehr praktikabel.
Ja, total. Ja, genau. Also da ist zum Beispiel dieses zum Beispiel, dass man regelmäßig auch mal als Führungskraft dazu stehen soll, dass man etwas nicht weiß. So, das hört sich jetzt so klar an und ist ja logisch. Die ganzen Hacks, eigentlich, wenn wir uns jetzt durchlesen, denkt man, ja, ist ja logisch. Das Problem ist, auch vieles, was wir unter New Leadership verstehen, sagen viele, ja, ist doch klar. Aber es wird zu selten in die Tat umgesetzt. Wir sehen es in der Realität zu selten. Deswegen sind es so Hacks, die sehr auch niedrigschwellig sind, damit sie leicht umsetzbar sind. So, und einfach mal regelmäßig, und ich glaube, das ist ja wichtig, dass man irgendwie eine Routine auch findet, damit etwas irgendwie institutionalisiert wird sozusagen. Einfach mal als Führungskraft regelmäßig zu sagen, hey, das weiß ich auch nicht. So, aber ich mache mich schlau und ich reiche das nach oder jemand anderes recherchiert das. Das mal auch für Mitarbeiter, ne? Keiner kann mehr alles wissen. Gerade jetzt, es ändert sich alles ständig. So, und wenn die Führungskraft aber immer so tut, als würde sie alles wissen, denke ich als Mitarbeiter, okay, ich müsste auch alles wissen. Und dann passieren schlimmstenfalls ja noch viel mehr Fehler. So, also das einfach mal. Dann aber auch mal ehrlich und offen, also jeder teilt natürlich auch Persönliches. Also der eine teilt es mehr im Team, der andere weniger. Aber, und da muss jeder seine Grenze finden, aber wirklich auch mal über Dinge zu sprechen, die einem selber schwerfallen oder wo man einen Fehler gemacht hat oder wo man vielleicht auch privat mal Herausforderungen hat. Weil ich meine, wir alle haben auch mal Privatherausforderungen. Dann können wir nicht auf einem hohen Leistungsniveau sein. Das ist einfach normal. Aber wir tun immer so, als würden wir unsere Sorgen und Gedanken, die wir privat haben, an der Bürotür irgendwie stehen lassen. Das ist aber nicht so, sondern es gibt immer jemanden im Team, der vielleicht gerade eine Trennung durchmacht, der vielleicht gerade, weiß nicht, andere Herausforderungen hat, vielleicht auch psychisch einfach gerade Herausforderungen. Und ich glaube, das ist wichtig als Führungskraft, dass wir uns eben da menschlich zeigen und auch mal zu solchen Dingen stehen. Also das sind jetzt einfach mal so zwei Dinge.
Ja, was ich, glaube ich, auch wichtig finde im Kontext, ist, verletzlich zu sein und die Fähigkeit zu verzeihen, sich gegenseitig zu verzeihen. Weil auch wenn du überfordert bist, ne, dann vergreifst du dich vielleicht manchmal im Ton. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ehrlicherweise, als Führungskraft. Ja, aber einfach nur, weil ich halt überfordert bin, weil ich nicht kann. Ne? Aber auch genau, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel auch nicht genau diese Leistung abrufen, ne, weil sie nicht den gleichen Standard haben. Das ist jetzt für uns drei natürlich auch sicherlich nicht. Jeder hat immer den gleichen Qualitätsstandard und die gleichen Ehrgeiz, die gleiche Ambition. Ne? Auch da miteinander umzugehen, finde ich auch total wichtig. Aber was ich auch wichtig finde, ist, in dieser Verletzlichkeit ist, zu gucken, dass man sie auch heilt. Ja, also du hast ja eben gesagt, Selbstfürsorge. Ich weiß nicht, und das wäre jetzt eine Frage an euch beide, ob das on vogue ist, weil ich sage jetzt mal, aus der Sicht der Teams bist du ja schon die privilegierte Person. Du bist ja schon die Chefin. Du hast ja schon die dicke Kohle. Du hast den dicken Titel. Jetzt brauchst du noch Selbstfürsorge. Ne? Wie seht ihr das?
Ja, also ich will das nochmal ergänzen. Ich teile auch eine Geschichte im Buch, dass eine Top-Manager mal vor mir geweint hat. Das finde ich nochmal, das passt ganz gut dazu, weil ich habe anfangs gedacht, da war ich noch sehr jung und habe gedacht, wow, mit welchem Grund ist diese Person eigentlich in dieser Führungsstelle? Das kann doch nicht sein, dass diese Person jetzt weint.
Echt?
So, also weil ich ja auch meine Glaubenssätze hatte und dachte, man muss immer stark sein, man muss immer perfekt sein, ne? Und ich habe dann gemerkt, dass ich mehr Respekt vor dieser Person hatte. Eben, und das ist auch nochmal, hat das so Klick gemacht, dass ich gedacht habe, ich konnte mich ganz anders mit dieser Person identifizieren. Eben weil ich dachte, okay, ne, weil ich selber natürlich auch diese Herausforderungen hatte und manchmal überfordert war. Und das fand ich irgendwie so stark. Und das war echt, das hat echt einen Unterschied gemacht, dass ich gedacht habe, boah, so eine Person, die genau Toren, wie du sagst, die irgendwie so einen Status hat, die irgendwie auch ein gutes Gehalt hat und so, die ist auch menschlich. Ja, und das andere ist, man kann jetzt drüber streiten, ne, ob welches Gehalt angemessen ist. Aber aus meiner Sicht ist eben Führungskraft zu sein, eigentlich können nur die darüber urteilen, die mal Führungskraft waren und die wissen, wie es ist, in der Arena zu stehen. Da gibt's ja diese berühmte Rede, die beschreibe ich auch im Buch. Dieses in der Arena zu stehen, Verantwortung zu übernehmen. Es ist was anderes. Ich gehörte auch mal dazu, am Spielfeld dran zu stehen und zu sagen, ja, hier ist ja alles easy peasy, hast jetzt hier einen super großen Dienstwagen, hast gutes Gehalt, so und führst da so ein bisschen. So, und ich glaube, nur die Menschen, die wirklich mal geführt haben, Verantwortung übernommen haben, können das beurteilen. Und da weiß man auch, und das beschreibe ich ja auch im Buch, was für Schattenseiten auch damit verbunden sind. Ne? Also ich bin die Erste, die sagt, Führung ist so ein wundervoller Beruf. Man kann, also gerade das Thema Menschen zu entwickeln, was zu bewegen, was zu erreichen. Aber es hat eben auch eine Schattenseite und es macht einsam, es ist manchmal überfordernd und deswegen, also es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job und er wird in Zukunft noch anspruchsvoller.
Und mein Gedanke dazu war auch noch, Toren, so, es hat ja viel mit innerer und äußerer Freiheit zu tun. Also wir wissen nun mal irgendwie als Resilienz als so ein Longevity-Faktor ist ja einfach, also da gibt's Studien zu und dann gibt's eigentlich so ein Trickle-Down ins Unternehmen rein. Aber sich selbst das erstmal zu erlauben, wo kommt das her und es auch zu wollen, ne? Ich finde Selbstfürsorge können und dürfen ist das eine. Aber viele auch Führungskräfte vielleicht, ich sag jetzt mal ganz pauschal der alten Schule, die nicht New Leadership wollen, auch vielleicht. Da ist auch Selbstreflexion, Selbstfürsorge, gerade im Unternehmertum habe ich da viele Gedanken. Da gibt's auch auf LinkedIn relativ viel Content in letzter Zeit zu, dass es so gefeiert wird, dass halt keinerlei Selbstreflexion, keine Introspektion stattfindet. Ja. Und ich finde, ne, man kann das einmal postulieren, aber es muss auch irgendwie gewollt sein. Und wenn es dann gewollt wird, dann denke ich, ist das schon eine tolle Umsetzungsstärke, wenn ich sehe, meine Führungskraft ist selbstfürsorglich mit sich. Das heißt ja nicht, dass sie unprofessionell ist, sondern dass sie irgendwie was zeigt, was ich mir vielleicht auch wünsche. Und ein gesundes Team ist nun mal das auch, was am erfolgreichsten sein wird. Ich meine, wir sprechen oft über Longevity und Performance. Ja.
Ja, und eben Annemann ist Vorbild als Führungskraft, ne? Also genau, deswegen, also ich habe zum Beispiel, ich hatte jetzt gestern noch ein paar Leute aus meinem alten Team bei Rewe getroffen Und irgendwie sind wir darauf gekommen. Also ich habe früher immer gesagt, hey, mir ist das egal, wo ihr euren Job macht, ne? Ihr könnt es, Hauptsache die Ergebnisse, also weil ich war habe sehr ergebnisorientiert geführt. Ich habe gesagt, ich habe auch kein Problem damit. Ganz im Gegenteil, wenn ihr im Sommer einfach mal morgens ins Freibad geht und eine Stunde schwimmen geht dann irgendwie weiterarbeitet, ne? Und er hatte das so gesagt, weil er das so cool fand, weil das einfach keine Führungskraft gesagt hat. Und ich finde, das spielt eben so zusammen. Und das ist ja auch, ne, das Thema. Also irgendwie auch, das ist doch schön, wenn die Menschen auch sportlich sind, sich um die eigene Gesundheit kümmern, weil am Ende, Anne, du sagtest es, am Ende ist das natürlich ist das die Voraussetzung für Performance. Ist doch klar.
Aber es ist ja ein Paradigmenshift, Leute, weil ich habe es früher so gelernt, der Chef geht spät nach Hause. Genau. Der sieht seine
und
Kinder nicht.
Und du gehst
nicht.
Danach.
So.
Ja, voll. Ja, das
und du
auch.
Gehst danach. So,
der, der Chef erst
so,
auch.
So, ja, also du, ne, so
ja, aber der Chef geht auch spät nach Hause, weil er seine Kinder nicht ins Bett bringen will. Das habe ich jetzt auch gemerkt, weil das auch anstrengend sein kann.
Ja, 100.000%. Und, aber ich glaube, was so der Paradigmenwechsel ist, halt zu sagen, ne, wenn wir bei dem Elternthema sind, du musst dich auch immer gut um dich kümmern. Ne? Also ich merke zum Beispiel, voll, wenn ich nicht resilient bin meinen Kindern, dann bin ich hungrig. So. Das heißt, ich muss schnell was essen, um überhaupt diese Emotionen zu handeln, das halt zu managen. Und das ist ja auch im Flugzeug immer so. Erst selber die Sauerstoffmaske machen, ne, und sich kümmern. Und ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht, dass um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, müssen alle Selbstfürsorge machen. Und die Chefin, der Chef, die Leader, die Führer, die müssen als gutes Beispiel vorangehen und das auch postulieren. Ne?
Ja.
Mit, ne, wie Anne immer sagte, Mikropausen, ne? Time-Confetti-Management. Also das sind ja alles so Sachen, die man halt machen kann. Aber ich glaube, das ist noch nicht gelernt, dass man sich halt um sich selber halt kümmert und wahrscheinlich jetzt noch mehr. Eigentlich müssten doch alle HR-Leute Care-Programme, Self-Care-Programme, ne? Ich lerne immer irgendwie so Mental Health, irgendwie so Snack während des Lunches, aber es geht ja viel weiter und ich glaube, das ist total wichtig, was wir den Menschen auch mitgeben müssen.
Total, total.
Und weil wir jetzt gerade so eine schöne Brücke haben, das ist ja ein Thema, wo wir auch nochmal ein bisschen persönlicher sein wollen, Laura, wo es ja auch irgendwie um Selbstführung geht. Du bist nun mal, wie ich anfangs gesagt habe, auf vielen tollen Projekten, Baustellen, in vielen Rollen unterwegs. Und ein Thema hast du ja gerade auch schon berichtet, nämlich das Thema Mutterschaft, hatte ich ja auch mit dem Buch quasi begleitet. Und eine Frage, die ich total spannend finde, ist, was ändert sich denn in Führung, wenn wir Eltern werden? Vielleicht einmal als Perspektive der Führenden, wie werde ich vielleicht eine andere Führungskraft? Oder was ist auch der Blick, den man haben sollte, wenn im Team jemand diese Rolle einnimmt? Was ist da deine Haltung oder Erfahrung zu?
Anne, ich finde, das ist eine mega gute Frage, weil ich habe, als ich damals Führungskraft war bei Rewe, war ich ja selbst noch nicht Mutter und ich habe mich schon immer für Frauen eingesetzt, für mehr Frauen in Führungspositionen und auch für Mütter, dass das irgendwie vereinbar ist. Ich habe mich für dafür eingesetzt, dass Führung in Teilzeit möglich ist und so. Und da habe ich schon geahnt, dass das irgendwie ein Struggle sein kann und dass das echt nicht easy ist, das zu vereinbaren. Und jetzt, nachdem ich selbst Mutter bin oder Mutter geworden bin, habe ich nochmal meinen größten Respekt wirklich für alle Mütter, die irgendwie, und auch Väter natürlich, die viel Care-Arbeit machen, die nebenbei dann noch so einen Job wuppen. Also das hat sich schon nochmal insgesamt verändert. Also, weil ich finde es nochmal krasser, wie man das so gut verbinden kann und eine große Herausforderung. Das muss ich wirklich sagen. Also für mich ist tatsächlich, man lernt halt extrem viel. Also irgendwie, ich sage immer, es ist eigentlich auch die schönste oder beste Persönlichkeitsentwicklung, weil man so viel lernt. Und vor allem bei mir ist es das Thema, ich habe gelernt, noch viel stärker zu priorisieren. Ne, man hat einfach weniger Zeit. Man priorisiert natürlich die eigene Familie stark. Und dann hat man irgendwie noch einen Job, wo man was bewegen möchte, noch ein paar enge Freunde und irgendwie noch ein bisschen Sport, was man machen möchte. Und viel mehr kann man dann in dieser Rush-Hour des Lebens auch gar nicht mehr schaffen. So, deswegen ganz stark zu priorisieren und Dinge, die man vorher vielleicht aus Nettigkeit gemacht hat, kann man einfach nicht mehr machen. Da muss man auch mal Nein sagen lernen. Das ist übrigens auch ein Thema im Buch. Das ist auch nicht immer so einfach. Aber da lernt man sehr viel. Ich finde, was total schön ist, auch in Bezug auf jetzt New Leadership. Ich finde, als Eltern, man trainiert ja täglich Empathie. Und Empathie ist ja auch ein Thema oder eine Kompetenz, die viel wichtiger wird, weil je technologischer unsere Welt wird, desto menschlicher müssen wir werden, weil da können wir noch einen Unterschied machen in Zukunft. Und das ist eigentlich irgendwie schön, weil so Dinge, also ich glaube, man kann viele Dinge, die man im täglichen Leben mit dem Kind lernt, trainiert, kann man einfach auch im Job einsetzen.
Super spannend, auch du sagst, man sagt auch irgendwie, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe mal wieder, dass die Kinder, vielleicht auch schon die Schwangerschaft und dann eben auch die Kinder an sich, einem die Entwicklungsaufgabe nochmal stellen, die man noch nicht so gut gewuppt hat. Wenn man immer sehr viel in Action ist, aktiv ist und so weiter, ist das Kind vielleicht sehr nähebedürftig, braucht viel Ruhe mit einem und man muss selber auch mal diese Ruhe überhaupt zulassen können. Das ist so vom Mindset auch immer ganz schön, das so als Chance zu sehen, dass nicht nur das Kind gerade was braucht, sondern dass man auch irgendwie, ne, der Chris Sorell hat es auch erzählt in der Folge mit dem Thema Schlaf, ich glaube es kam von Tatjana Kiel, dass sie sagte, das Kind so gibt mir immer Energie. Und dass es ja auch ein Mindset dabei ist. Und trotzdem, wir tauschen uns beide auch viel dazu aus. Und es ist, dass es Herausforderungen gibt, gerade wenn man jetzt in Kontext Führung ist, dass es einfach nicht mehr so weitergeht wie vorher, dass man das auch anerkennt. Ich denke, darum geht es auch sehr viel, dass es Veränderung bedarf. Weil ich glaube, da würde man auch, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man authentisch dann über Authentizität spricht, zu sagen, okay, das ist nun mal eine Veränderung, da ist nun mal ein weiterer Mensch, nicht nur irgendeine Variable in meinem Leben. Und das bedeutet Veränderung. Was würdest du denn sagen, ist so auch im Kontext Führung, Führungskraft sein und gleichzeitig neue Mutter oder Vater zu sein, die größte Herausforderung?
Also man ist einfach fremdbestimmter, weil man hat jetzt eben Verantwortung für ein Baby, gerade als Mutter am Anfang, wenn man stillt. Das ist dann nochmal krasser. Also wenn ich berufliche Themen hatte und gereist bin, das habe ich viel weniger gemacht, aber dann ist mein Partner und das Baby immer mitgereist. Und da muss man irgendwie immer auch vorher alles, also man reist dann auch mit viel mehr Gepäck, man muss alles irgendwie vorher klären, wo kann man stillen und so. Also das ist schon mal krass. Aber also was ich nochmal gelernt habe, aber was für mich auch noch eine Reise ist, also ich reflektiere mich da sehr stark, weil ich bin da auch noch nicht so gut drin. Aber ich lerne das immer mehr, ist wirklich dieses im Hier und Jetzt mehr zu leben, im Moment zu leben. So dieses, wenn ich jetzt mit meiner Tochter bin, dann möchte ich diese Zeit genießen mit ihr und dann möchte ich nicht abgelenkt werden von, jetzt gucke ich aufs Handy oder jetzt mache ich dies oder jetzt mache ich das. Ne? Also es ist gar nicht so leicht, muss ich wirklich sagen, weil ich bin ja jetzt selbstständig und dann hat man natürlich auch einen gewissen Druck und will schnell reagieren und so. Jetzt gerade mache ich Buchpromo und dann mache ich auf LinkedIn gerade so viel wie noch nie und auch da, man hat irgendwie immer den Druck, da muss es ja auch laufen. Aber das möchte ich stärker trainieren. Das ist echt mein großes Ziel, weil ich glaube, das ist so ein Gewinn auch für mich persönlich, für mein Leben oder für unser Leben, dieses wirklich zu lernen. Wenn ich jetzt arbeite, dann arbeite ich eine Stunde ganz fokussiert und dann habe ich aber auch 2 Stunden mit der Familie und dann genieße ich das und lege mein Handy zur Seite. Ein großes Learning, aber ich glaube, es gibt uns so viel mehr Lebensqualität.
Ja, super schön auch, wir haben viel über Dopamin-Hopping gesprochen und kann ich total mitgehen. Also ich versuche das auch für mich so, wenn ich arbeite, ist das meine Me-Time und ich arbeite nun mal gerne und wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin, dann ist das, genau, ja. Ja. Sich das so zu bewerten und sich auch nicht schlecht zu fühlen, das ist ja auch vielleicht eine große Herausforderung, das sich auch zu erlauben.
Voll an.
Und Thorn hat ja schon ein bisschen Vorsprung mit den Kindern, die sind ein bisschen älter, aber du hast da ja, glaube ich, auch eine ganz, also die Familie spielt bei dir auch eine riesige Rolle, Thorn, ne? Was denkst du?
Total, also erstmal möchte ich bekräftigen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, es ist zu 1000% die Wahrheit, dass die Kinder einem die Aufgabe, die Wachstumsaufgabe an einem mitgeben, die man selber noch nicht abgehakt hat. Also ich habe durch meine Kinder 2 Dinge gelernt, die ich nicht vorher konnte, nämlich geduldig zu sein mit ihrer individuellen Entwicklung. Ich habe ja 2 Kinder und die sind wirklich total unterschiedlich. Und ich habe früher als Führungskraft immer so diesen Idealbild von Elite gehabt. So dieses, so diese Schablone, in die Menschen reinzupassen haben und mit der richtigen Mix aus Druck und Lob, aber auch Druck, und ich mache es euch vor, werdet ihr schon in diese Schablone reinpassen. Und dann hast du Kinder und diese Kinder sagen, weißt du was, ist uns doch scheißegal.
So, ja.
Und du merkst auf einmal, jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und sein eigenes Ding. Und du musst versuchen, diese Menschen anhand ihrer Stärken und ihrer Persönlichkeitsdisposition anzuspielen und darauf zu entwickeln. Das habe ich durch Kinder gelernt. Und das andere, was ich durch Kinder gelernt habe, ist tatsächlich, was du gesagt hast, Laura, deswegen resoniert das beides, was ihr gerade so mit mir sagt, im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin jemand, der nonstop über die Zukunft nachdenkt.
Ja.
Also wirklich nonstop. Ne? Ich manifestiere viel, aber durch Kinder hast du diese Momente, wo du einfach nur in dein Gesicht guckst, die Sonne scheint, das Licht blendet schön und du denkst so, wie geil ist dieser simple, banale Moment. Und dadurch relativieren sich auch
total
Schmerzen im Leben, im Beruf.
Und die Kinder sind auch Vorbild, ne?
Okay,
weil die Kinder, die leben ja im
diese
Moment.
E-Mail,
also die denken ja nicht an die Zukunft.
Ja, und die sind immer neugierig auch, ne? Das ist ja auch ein Vorbild. Und das ist etwas, was auf jeden Fall Kinder einem extrem gut mitgeben. Und deswegen ist das echt, ne? Man wächst mit denen mit. Und das ist auch sowas, damit mache ich mir jetzt unpopulär, wenn ich das sage. Aber ich glaube schon, dass Kinder zu bekommen einen zu einer besseren Führungskraft machen kann.
Ja, ja.
Weil man eben nochmal Menschen anders anguckt. So, ne?
Ja,
Stichwort Empathie.
Das ist ein Aspekt der Gesellschaft, der riesig ist und den man nur so verstehen darf, wenn man es irgendwie auch selbst erfährt. Das ist einfach nochmal eine Nuance im Leben, ne, die dazu kommt.
Und natürlich gibt es wundervolle Führungskräfte, die keine Kinder haben, ne? Das ist logisch.
Ich glaube, da geht es eher um die Selbst, so für einen selbst die Weiterentwicklung. Absolut, ne? Das ist, ich meine, das ist immer die Vielfalt im Leben, dass nicht jeder ein Kind bekommt oder bekommen möchte.
Klar.
Ich habe mich aber auch genau das gefragt, in deinem Buch sprichst du über die pauschale Schwangerschaftsvermutung, das ist auch nochmal so ein Thema. Was würdest du denn Frauen empfehlen, die vielleicht in so einem bestimmten Alter sind, wo man hochverdächtig ist, ja bestimmt bald schwanger zu werden, die aber trotzdem Karriere machen wollen? Hast du da Tipps, wie man da irgendwie mit umgeht?
Ich würde es gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob man so viel machen kann als Frau, die in der Situation ist. Ich glaube, man sollte es gar nicht so zum Thema machen, auch für sich selber nicht, sondern ich glaube, es ist wichtig einfach, man steht für was, man hat eine Kompetenz, so, und ich glaube, was viel wichtiger ist, dass sich das System verändert, ne? Also dass wir auf der einen Seite das Unternehmen da einen Unterschied machen, dass sie mehr, dass sie es möglich machen, dass Führung auch wirklich in Teilzeit möglich ist, dass wir auch Vorbilder haben, Top-Manager oder Top-ManagerInnen auf Top-Positionen, die auch mal sagen, irgendwie mittwochs hole ich das Kind ab. So, also die Vorbild sind, die vielleicht auch sogar auch einen Schritt weitergehen, Signale setzen im Sinne von, okay, wir haben ja Bonusvereinbarungen, uns ist das Thema so wichtig, wenn ihr das fördert als Führungskraft in eurem Team, dann bekommt ihr dafür einen Bonus, wenn es jetzt einen Bonus gibt zum Beispiel. Also ich glaube, da muss einfach viel getan werden, dass sich das einfach verändert oder die Kultur hier verändert. Ne, also ich glaube, ich habe mich jetzt gerade gefragt, was würde ich anders machen? Ich glaube, man, so wie man sich fühlt oder was man denkt, das strahlt man ja auch nach außen aus. Also wenn ich jetzt durch die Welt gehe, wie ich es damals gedacht habe, oh Gott, irgendwann muss ich mich entscheiden mit 30, so spätestens mit 30, das war für mich die magische Zahl, Kind oder Karriere, dann strahle ich das auch nach außen aus und bin unsicher. Und ich glaube, dass man da selber das für, ich kenne einige Frauen, die haben darüber nie sich Gedanken gemacht. Die wurden auch anders erzogen als ich. Viel mutiger, viel selbstbewusster. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein hat, dieses, hey, ich schaffe das schon, ich habe da auch Vorbilder und ich weiß, ich kann mir Unterstützung holen, dann gehe ich anders auf Menschen zu und da mache ich auch anders meinen Job. Von daher glaube ich, ist da vielleicht der richtige Ansatz.
Und du hast eben gesagt, für wer man Mutter ist und Karriere machen will, dann ist einer deiner Hacks und Tipps wirklich ganz klare Fokussierung, Priorisierung. Das ist was du nochmal doller sagst. Und die Art of Saying No, das ist natürlich generell ja was man vielleicht auch mehr da durchsetzt. Hast du noch was, was du gelernt hast, was man so als Tipps mitgeben könnte?
Also ich glaube wirklich, das Thema stärker zu priorisieren, aber vorab, glaube ich, muss man ganz klar auch wissen, wofür will ich stehen? Was sind meine Ziele? Ich glaube, das haben viele für sich gar nicht klar und dann kann ich natürlich auch schwer Prioritäten setzen, ne? Also ich glaube, das ist entscheidend und sich Unterstützung zu holen. So, also das fällt ja auch vielen schwer, irgendwie um Hilfe zu bitten. Aber ich glaube, sich Unterstützung zu holen, vielleicht auch einzukaufen, weil das ist natürlich immer eine Investition. Ich kenne mehrere Frauen, die gesagt haben, okay, am Anfang meiner Karriere habe ich jetzt noch nicht so viel Geld verdient, aber ich habe das Geld investiert für Kinderbetreuung, für Babysitting und so weiter. Ja, und auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sagt, okay, man hat keine Erfüllung, wenn man nur Mutter ist. Also ich glaube, das darf man sich auch zugestehen, dass man sagt, okay, mir ist es auch wichtig, noch andere Rollen in meinem Leben zu haben, noch andere Dinge zu machen, auch einen Job zu machen, der mir Spaß macht. Und dann zu sagen, also ich sage mir immer, okay, wenn ich zufrieden bin, ausgeglichen bin, dann bin ich auch eine bessere Mama. Also das ist auch nochmal so ein Learning für mich, weil ich schon am Anfang gedacht habe, okay, ne, ich bin ja auch relativ früh wieder teilweise arbeiten gegangen, mein Partner auch, also wir teilen uns das ja mit der Care-Arbeit. Und eigentlich finde ich das schön so, aber wenn ich andere Mütter sehe, also jetzt habe ich eine andere Freundin, die meinte, nee, sie bleibt 2 Jahre zu Hause und das Kind, das ist nicht so gut, wenn es schon nach einem Jahr in die Kita geht, so dass man sich dann kein schlechtes Gewissen macht, sondern sagt, das ist für mich oder für uns aber der richtige Weg.
Voll, ne? So eine Individualität ist auch da so wichtig und das fühle ich total auch, was du sagst und die Kinder fühlen das ja auch. Ich finde, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ja. Die sind ja unser größtes Regulativ. Wenn die merken, Mama, geht's gut in dem, was sie macht,
genau,
dann ist das irgendwie, würde ich sagen, der wichtigste Faktor. Und wenn man natürlich merkt, das Kind, dem geht's nicht gut, es fehlt was, dann kann man immer noch schauen, was ist ja gerade die richtige Priorisierung. Aber finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt und auch Toran, tut mir leid, aber es geht oft viel um Mütter und Frauen jetzt einfach gerade, wo es auch immer oft eine Bewertung gibt und da auch nochmal you do you. Das würde ich mir auch total wünschen, dass wir da eine größere Offenheit haben, auch gesellschaftlich, da verschiedene Arten, Konstrukte, it takes a village in verschiedenen Art und Weisen von Großeltern, von Nachbarn, von aber auch anderen Betreuungsmöglichkeiten, dass das auch in Ordnung ist und auch gut tut, um den Bogen zu haben zu Gesundheit, aber auch zu die Person sein zu können, die dann irgendwie mit einem ja holistischen guten Gefühl bei der Arbeit auftaucht. Das ist ja alles damit verbunden.
Ja. Voll. Was ja. Ich aber dann ergänzen darf als dann natürlich nicht als Mutter, ne, aber wir Männer oder Ehemänner haben ja auch eine Rolle in diesem Konstrukt, was für euch dann sicherlich auch manchmal so ist, dass ihr eben, ne, mit einem schlechten Gewissen oder dass man sagt, man wird gewissen Dingen nicht recht, aber wir können als, das ist mein Appell an quasi alle Männer, die zuhören oder Frauen, die andere Frauen unterstützen, dann auch den Impuls zu geben. Also ich habe ganz oft, bin ich derjenige, wo ich zu meiner Frau sage, geh doch zum Sport, mach was für dich,
ja,
ne, kümmere dich oder sowas, ne, weil das hört sich jetzt blöd an, Männer sind ein bisschen egoistischer. Also ich gehe einfach zum Sport, wenn ich es brauche, ne? Und meine Frau, die macht das aber nicht immer so.
Deswegen das liegt in der Natur. So, das ist so krass. Wir Frauen haben auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir mal irgendwie auf Dienstreise sind oder so. Und das haben die Männer, auch wenn die viel Care-Arbeit machen. Das liegt, es ist irgendwie so ein biologisches Ding, glaube ich.
Biologisch.
Genau. Ja. Also ich weiß, dass ich egoistischer bin als Kathi. Ich weiß das einfach, dass ich mich einfach da viel schneller um mich kümmere. Und oft ist es so, und seitdem ist es auch gut, das merken auch die Kinder, dass Mama muss auch zum Sport gehen, Mama muss auch in die Sauna gehen, Mama muss die Sachen machen. Deswegen mein Appell an alle Männer, die hier zuhören oder sowas, dann seid ihr oft, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie eure Sessions gemacht so, ja, oder auch davor, ihr müsst den Impuls auch manchmal geben, weil
voll gut. Ja.
Frauen da einfach, ja, ne, sehr...
Du musst es ja üben, ne, so einen gesunden Egoismus.
Ja,
das ist ja auch
genau.
Was du auch als Frau, du musst die Erfahrung machen, das klappt auch, wenn ich weg bin, das klappt auch ohne mich. Vielleicht dem Partner auch das Zutrauen, dass es dann auch mal in Ordnung ist.
Anne, wichtiger Punkt. Das finde ich, da müssen wir Frauen uns auch oder Mütter auch an die eigene Nase fassen. Das ist wirklich auch oft so. Also das erlebe ich auch oft. Ich nehme mich da auch selbst nicht raus. Dieses, das müsste man aber so machen und das irgendwie anders machen. Nur weil man das so machen will, heißt nicht, dass es irgendwie das andere falsch ist, ne? Ja.
Ich finde, es zeigt auch, es ist einfach eine krasse Lernkurve. Es verändert sich, die Kinder verändern sich, unsere Rollen verändern sich und dass man das auch immer wieder neu. Ich denke, es geht auch viel um Kommunikation, ne, als Paar zu überlegen, was brauche ich gerade, wie sind meine Bedürfnisse und finde ich aber mega wichtig, Toran, und mega cool zu encouragen auch. Ne, und ne, dann sehen deine Töchter, wie du sagst, die Mutter macht was für sich, die geht zum Sport und das ist doch die Werte, die wir irgendwie auch vermitteln wollen, dass es Selfcare irgendwie ein wichtiger Hebel ist, den auch Kinder früh von beiden Elternteilen gerne lernen dürfen.
Genau, man ist ein Team. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man immer ein Team ist und ein Team muss sich gegenseitig eben auch unterstützen und sich aber immer als Ganzheitlichkeit halt betrachten und auch eben Kommunikation wichtig. Also eure Kinder sind ja noch klein. Es wird also Phasen geben, wo man wirklich auch wütend auf die ist. Die sind, wenn die so süß sind, ist man ja auch nicht wütend auf die. So.
Ja. Ne? Ja, die sind schon frech, also und ja, unsere wird auch aber, schon frech manchmal, ja.
Aber frech und man sieht niedlich aus, ist ein bisschen anders als, ja, die sind 6 Jahre, denen fehlt der Zahn vorne, ne? Und die machen das richtig, richtig so. Und auch so dann auch zu merken, wenn die andere Person nicht so viel Energie hat, ne,
ja,
dass man
stimmt,
dann
ja,
die andere Rolle schnell einnimmt.
Ja.
Ne? Also es muss ja immer jemand jemand muss immer quasi auch für die Bedürfnisse auch der Kinder einstehen, ne? Und nochmal so rauszoomen können, ne? Es ist wirklich als Team, das ist als Alleinerziehende gibt es ja auch viele super schwierig, aber das wäre auch etwas, man selber schafft es oft einfach nicht gut. Ja. So, es ist leider die Wahrheit. Ja. Ja. Ja, cool. Jetzt, wo wir schon über genau diese Dinge, ne, selber Sport machen, ne, auch ein bisschen gesunder Egoismus auch denken. Und du hast ja eben auch gesagt, ne, the art of saying no und Fokus zu setzen. Mhm. Ich fand das Thema Selbstfürsorge total wichtig. Wenn man jetzt sagt, man ist Karrieremensch und Führungskraft und man ist noch Vater oder Mutter, ne, das ist ja quasi so die Schnittmenge von it's really, really tough. Ja? Was sind aus deiner Sicht denn überhaupt, hast du sowas wie so non-negotiables? Ne? Also so deine, so das ist einfach so mein Ding und da ist nicht verhandelbar. Hast du so Self-Care-Dinge, die für dich praktizierbar sind oder ihr beide vielleicht auch?
Also ich bin in vielen Sachen, auch was das angeht, ich glaube, ich bin nicht der krasse Routine-Mensch wie viele andere, also da auch weniger dogmatisch, aber ich weiß schon, was mir gut tut und versuche das auch einzuhalten. Also vielleicht da mal, jeder, der Kinder hat, weiß, dass das eine Herausforderung ist, einmal Zeit für sich selber zu finden. Aber ich glaube, das ist erstmal das erste Thema. Tuan, du hast gerade schon gesagt, im besten Fall ein Partner, eine Partnerin, die das einen dazu auch ermutigt. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich versuche schon, ich mache weniger Sport. Es passt einfach gerade nicht so viel rein, wie es irgendwie vielleicht vorher mal war. Aber ich versuche schon, zweimal die Woche Sport zu machen. Genau, das ist das eine. Und das andere ist eben auch für die Beziehung. Ne? Man hat ja irgendwie auch nur eine Beziehung und durch so ein Kind hat man natürlich da auch weniger Zeit. Aber das haben wir auch mal so, irgendwie, ich glaube, man muss sich diese Zeit dann auch nehmen und auch, also ich muss was auch im Kalender haben. Also wir haben zum Beispiel auch so Date Nights, die wir uns bewusst vornehmen, weil sonst hat man da keine Zeit zu, sonst nimmt man sich die Zeit nicht. Und bei uns ist das Coole, wir haben es bisher noch nicht gemacht, aber wollen es jetzt bald mal machen. Wir wohnen quasi direkt gegenüber einem Restaurant. Und wir können es halt super machen, dass wir einfach mal irgendwie das Kind schlafen legen und dann mit einem Babyphone ins Restaurant gehen. Also eigentlich ja mega cool, das müssen wir ja nutzen. Ne? Also so dann wirklich die Zeit auch bewusst nutzen, dann keine Serie schauen oder irgendwie, sondern irgendwie einfach mal drüber sprechen, auch mal Fragen zu stellen und wie geht's uns eigentlich gerade. Also das finde ich wichtig, das regelmäßig weiterzumachen. Und dann, und dann ist es tatsächlich auch nochmal, also wir haben das quasi jeder Me-Time und das kann man dann nutzen für Sport, für irgendwie Freunde treffen, so, und da bin ich mittlerweile aber auch sehr, sehr bewusst, ne, und sehr selektiv. Aber das sind wirklich so Sachen, Bewegung, Zeit für die Beziehung und aber auch für Freunde, die mir wichtig sind. Klar, Schlaf, jetzt können wir weitermachen. Schlaf, wisst ihr selber als Eltern, ist nicht so easy immer. Müsste man eigentlich mal auch das immer, ich weiß immer, wenn ich dann muss ich ein bisschen eher ins Bett gehen, das ist nicht immer so einfach, so wie es immer ist im Leben. Aber ich wüsste oder ich weiß, dass genug Schlaf eigentlich auch gut ist, eine gute Voraussetzung.
Ja, finde ich total die schönen Punkte. Und ich finde, ich habe ja auch sehr offen nochmal über so die ganzen Postpartum-Schwangerschaftsroutinen in einer Folge von uns gesprochen. Was mir da noch immer wieder so hängen bleibt, ist dieses to be a nourished mom, also nicht nur vom Essen genährt, sondern auch in verschiedenen Belangen. Ja, natürlich ist mein Kind noch viel, viel kleiner als eures und das ist auch sehr veränderlich im Moment alles, was sie so braucht. Nichtsdestotrotz gucke ich immer nicht, dass nicht nur sie satt wird, sondern dass ich auch irgendwie gut aufgestellt bin mit meinen Energiereserven.
Ja.
Dass, wenn sie schreit und mich braucht, ich trotzdem, wenn ich auf Toilette muss, erst auf Toilette gehe, da mich um sie kümmere und mich nicht quäle. Also, dass es wirklich um so kleine Selbstfürsorgesachen geht, die im Alltag aber extrem wichtig sind, weil wenn ich irgendwann so runtergerockt bin, das ist ja nicht nachhaltig. Und da fällt mir das irgendwie auch nicht schwer, das zu priorisieren, weil es einfach mir so total einleuchtet, dass
du dann auch eine bessere Mama bist.
Am feinfühligsten ist. Genau. Und dass sie das merkt voll. Und dann muss man manchmal ein, zwei Minuten Schrei mehr aushalten. Und das finde ich ganz spannend. Und kleine, dass man quasi Sachen nicht mehr so macht wie vorher und seine Routinen sich verändern. Naja, das ist ja irgendwie auch keine Überraschung und ich versuche das dann eher positiv zu sehen. Und zum Beispiel Sport und Bewegung finde ich auch am allerschwierigsten, weil größte Zeitblocker einfach das Schwierigste sind. Aber dann sind es halt Mikro Sachen, ne? Ja. 5 Minuten Stretch, den
das geht ja auch mit Kind, ne? Das nächste Mal,
das
die haben
kind,
dann ja auch zwischendurch
genau.
Spaß und dann, das könnte ich auch übrigens, ne? Kann ich mir selber, ich könnte wahrscheinlich noch mehr machen, das irgendwie integrieren. Ich glaube, man muss ja auch immer fragen, was kann ich, wo kann ich das Kind mit einbinden einfach, ne? Das geht ja auch.
Ja, und ich finde da die kleinen Zeiteinheiten, das hilft mir total. Ich mache schon immer morgens Yoga, das kann ich jetzt bald wieder auch gut anfangen. Nur, ich werde wahrscheinlich nicht sagen, ich mache 30 Minuten, sondern ich finde es dann leichter, 2x10 zu machen, wenn ich einfach denke, das kann ich irgendwie umsetzen. Also sich wirklich da auch so kleinere Habits wieder zu erkämpfen oder zu als kleine Inseln. Bis man dann, wie Thoran es beschrieben hat, den Mann hat, der einen dann sagt, jetzt geh doch mal zum Pilates-Studio.
Ja, ich meine, aber du merkst es ja als Mann ja auch, ne, wenn jemand dann irgendwie mehr Zufriedenheit oder sowas hat. Ne? Also es ist ja immer, ich gucke das ja immer systemisch an. Ist ja dann ja auch für mich auch besser, wenn ich weniger, also ich liebe dich, Kathi, aber manchmal meckerst du mich aus unfairen Gründen an. Und wenn du zum Sport gegangen bist, dann halt weniger. So.
Ja, ja, geil. Aber,
aha, pure Eigennutz.
Aber apropos hier Habits, ne? Was ja vielleicht auch eine gute Überleitung ist, nur über dann auch dann unsere Special Stacks halt auch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du das, ja, weil du bist ja Hörerin von unserem Podcast, Laura. Wir haben immer Abschluss unserer Gästefolgen ja immer das Low-Key-High-Tech-Thema, wo Anne immer so einen okayen Tipp gibt und ich gebe immer so einen richtig geilen Tipp. Und die Leute sagen, geil, dass ich dem Thoran zugehört habe. Und der beste Tipp kommt dann nämlich von der Gästin. Vielleicht können wir da noch einmal kurz zum Abschluss nochmal quasi wirklich so sagen, so was würden wir diese eine Sache den Leuten halt mitgeben, ne? Was ein cooler Tipp wäre, der irgendwie hilft.
Low-Key versus High-Tech.
Anne, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Low-Key oder High-Tech-Tipp der Woche?
Welche Kategorie ist es? Ich glaube, es ist ein Low-Tech-Hack, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, gerade hat Laura auch schon das Thema Schlaf angesprochen. Schlaf mit Kindern, Schlaf mit Baby. Haben wir ja mit Chris Sorel auch ausführlich darüber gesprochen, was da für Workarounds gibt. Ich habe das ganz spannend gefunden, wie es mir gehen wird mit, ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, wie ich Daten nutze, tun mir meine Tracker gut, mache ich eine Pause, ich habe ja den Schlafring, unbezahlte Werbung von, im Moment von Ringcon, den ich auch schon vor der, also in der Schwangerschaft und vor Geburt und bevor das Baby da war, hatte. Und was total spannend ist, dadurch, dass ich schon auch schon lange meinen Schlaf, beobachte, und eigentlich eine sehr gute Schläferin bin und war, weiß sehr gut über meine Schlafarchitektur Bescheid, meine Schlafphasen. Das heißt, ich weiß auch, wann ich meinen Tiefschlaf kriege und wie es mit dem REM-Schlaf aussieht etc. Und ich hatte gedacht, dass das ich das jetzt irgendwie in die Schublade legen kann, am besten das Gerät, weil es einfach nur Horror ist, das jeden Tag zu sehen. Und natürlich wird mir jeden Tag darauf hingewiesen, dass ich zu oft wach bin nachts. Aber es hat auch super positive Effekte, denn ich sehe, wenn ich das recht gut time, früh genug ins Bett gehe, um auch meinen Tiefschlaf zu kriegen, dass ich ausreichend Tiefschlaf kriege. Und das ist für mich, das nochmal zu sehen und validiert zu sehen, mega, mega hilfreich und tatsächlich auch körperlich spüre ich das. Natürlich bin ich oft müder als sonst, aber ich komme eigentlich wirklich gut mit der Energie hin, weil ich einfach wirklich meine Tiefschlaf Dosis im Regelfall kriege. REM-Schlaf ein bisschen weniger, ist auch ein bisschen spannend, weil das merke ich dann auch oft, wenn emotionale Verarbeitung nicht so oft im Schlaf dann passiert, weil einfach oft ich das sonst in den frühen Morgenstunden nochmal habe, wo öfter Schlaf unterbrochen ist, dass ich das dann auch merke, dass ich dann nochmal doller gucken muss, ob ich den Schlaf noch ein bisschen mehr reinkriege. Das heißt, eigentlich mega cool, counterintuitiv, ich dachte wirklich, es würde mich hart stressen zu sehen, dass es einfach schwieriger ist als früher die Nächte, aber es ist eigentlich das Gegenteil. Keine Data Anxiety, sondern eher so ein kleiner Wissensbits, die ich da rausziehe. Ja, also low tech, aber hilfreich. Thoran, was hast du dabei? Cool.
Wir haben ja vor allem Anfang der Folge viel über das Thema Führungs- und Gesundheit halt gesprochen und auch so ein bisschen die Frage, wie kann man so einen Job lange durchhalten? Ne, also auch Longevity einer Karriere, Longevity eines Jobs und so. Und ich habe so ein kleines Tech-Ding, das funktioniert tatsächlich für die Ehe, für die Partnerschaft und für das Team ganz gut, ist, dass man so einen Wochenkalender in Energie denkt. Ja, Energieressource und Energieabzug und Energieneutralität, sage ich es mal, ja. Es gibt ganz lange irgendwie den Glauben, dass man Energie, dass man einen Kalender in Zeit managed, ne? Also eine Stunde, 45 Minuten, 30 Minuten, aber ist ja Quatsch. Ne? Du kannst ja ein Meeting haben, was ganz kurz geht, ja, und trotzdem dich emotional so zerstört, ne, dass du irgendwie so 3 Tage nicht kannst und nicht etc. Und was mir auf jeden Fall hilft, ist wirklich einen Kalender eher in Farben zu denken. Ne? Also grün sind Sachen, die geben einen Energie, gelb sind Sachen, die sind so energieneutral, rot sind Sachen, so da geht's halt wirklich, ja, eher auch darum, auch Energie zu verlieren, weil es so emotional stressig ist. Es ist für das Team wichtig, weil man dann quasi sagt, ey, es geht gar nicht darum, dass wir den Kalender voll machen, sondern dass wir eine gute Balance aus Grün, Gelb und Rot halt finden. Es ist aber auch für die Ehe wichtig, dass dann die Ehe oder die Ehepartnerin oder euer Ehepartner auch bei euch sieht, oh, diese Woche ist richtig heftig für Anne oder für Laura. Ne? Stichwort Empathie. Mhm. Ne? Da sind 3 rote Meetings drin. Weil oft können andere ja gar nicht in deine Emotionen und deinen Kopf reingucken und zu verstehen, warum du heute so angespannt bist oder weniger resilient ist. Ne? Weil in Anführungsstrichen, du hast doch nur 1 Stunde heute zu arbeiten. Aber diese Stunde kann ganz schlimm sein oder ganz gut oder so. Und ich glaube, Leute einzuladen, ihre Energie-Meetings zu teilen und zu verstehen, baut in alle Richtungen Empathie auf. Das ist ja auch so dein Stichwort, Laura, ne? Empathie. Das ist ganz wichtig und das hilft enorm, weil ich bin jemand, ich rede fast gar nicht über meinen Job zu Hause. Aber wenn ich Kathi sage, hey Kathi, ich habe diese Woche 4 rote Meetings.
Ne? Danger.
Und das stresst mich, ja, und es stresst mich jetzt schon, ehrlicherweise. Einfach der Gedanke daran, ne? Ja. Verändert auch so, wie man sich gegenseitig unterstützt.
Voll.
Cool.
Voll schön. Tuan, finde ich auch mega schön. Beide Hacks super cool. Hab viel gelernt jetzt schon wieder. Und Tuan, aber was da auch eine Konsequenz sein kann, ist zu sagen, okay, dann schiebe ich da vielleicht nochmal einen grünen rein und den einen roten lege ich auf nächste Woche. Also das finde ich auch nochmal super cool, sich das so klar zu machen. Ja, daran anknüpfend, also vielleicht auch ein Hack, den vielleicht auch viele kennen. Aber ich finde, der ist wirklich, wirklich wertvoll. Jetzt nochmal, ist mir nochmal aufgefallen in der Mutterrolle und nebenbei, als ich halt ein Buch geschrieben habe, als unsere kleine Tochter noch sehr klein war, musste ich nochmal viel mehr für mich klar schaffen, wann denn eigentlich meine produktivste Arbeitszeit ist. Mhm. So, und das ist bei mir morgens eigentlich direkt nach dem Aufstehen. So, das ist jeder ja anders, ne? Also ich könnte jetzt abends, spätabends oder nachts, das wäre für mich eine Katastrophe. So, aber das wurde mir nochmal so richtig klar, weil ich sage euch mit dem Buch, ich habe da so am Anfang prokrastiniert, ich habe keinen Anfang gefunden, ich habe gedacht, ich schaffe das nie, ich habe das Datum auch nochmal nach hinten verschoben und so. Und dann habe ich mir irgendwann genau das bewusst gemacht und habe dann wirklich mir das irgendwie ausgerechnet und habe gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie, hast die und die Zeit und jeden Morgen machst du 2 bis 3 Stunden oder 1 bis 3 Stunden, je nachdem, wie es gepasst hat. Und da war ich dann total effizient und das war wirklich mein Gamechanger. Ne? So einfach, wie es nach außen aussieht, aber ganz viele machen es ja nicht so. Und in der Zeit darfst du eigentlich keine Meetings machen. Da musst du wirklich einfach Konzentrationsarbeit haben. Die Dinge, die dir wichtig sind, die für dich wichtig sind. Ja, das ist nochmal so ein Hack und so ein Learning, der wirklich viel gebracht hat bei mir.
So gut und ich fühle es so, ich habe auch gerade ein Projekt mit einer Deadline gearbeitet und genau dasselbe nochmal realisiert und dann macht es irgendwie auch Spaß, dann ist man im Flow und
voll.
Ja, das vermisst man ja auch, ne, wenn mal so am Stück Sachen zu machen und das finde ich nochmal super, ob man eine Lerche ist, eine Eule ist, es gibt ja auch so Tests dazu, so Chronotypen-Tests, wenn man da nicht schon selber das irgendwie für sich rausgefunden hat, finde ich mega interessant und ich denke, es ist ein super Reminder, das nochmal zu, dass auch viele Dinge sich verändern, wenn irgendwie die Tagesstruktur nicht mehr so ist wie vorher, muss man dann nochmal schaut. Ein Freund von uns, den wir beide kennen, Christian Pönsken, der sagt auch, ich waste doch jetzt nicht meine golden morning hour für Sport, das kann ich auch machen mittags oder so, dass ich morgens für irgendwie Produktivität voll. Und so wie ich, wenn ich mal von Thor Nachrichten kriege früh morgens, glaube ich, bei ihm ist es auch nicht anders.
Ja, das stimmt. Ich habe meine produktivste Zeit tatsächlich so 6:15 bis 7:15.
Okay, das ist sehr früh. Ja, ja, krass.
Nee, aber wollte ich ja sagen, ich dachte auch ein bisschen spät. Aber ja, whatever. Works for you. Und das ist irgendwie voll schön. Ich glaube, das war auch gut in dieser Folge drin, sehr individuell zu schauen. Natürlich der wichtige Blick in deinem Buch, ne? Bei Campus Verlag erschienen, aber auch überall erhältlich. Also auch nochmal da die Einladung, Leute. In dem Buch sind, wie gesagt, die 11 Prinzipien, aber vor allem die Hacks. Das finde ich immer super, auch Regeln und Hacks zu haben. Und genau, nochmal ein ganz viel Persönliches auch drin. Liebe Laura, danke für die Offenheit, fürs Teilen deiner ganz authentischen Erfahrungen hier. Und wir sind großer Fan deiner Arbeit.
Ja, und dito, gebe ich an euch gerne zurück. War richtig schön. Große Ehre. hier
ja,
zu sein.
Ja, total. Mhm. Ja, und auf das Jahr 2022, auf das Jahr jetzt 26 und was noch so kommt. Ihr Lieben, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.